Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Es ist wieder Zeit, Marketing on the Road. Ich sitze im Auto, fahre von der Autobahn runter und werde, oder bin schon von der Autobahn runter und werde gleich den Henrik Unger einsammeln. Mit Henrik mache ich ab und zu kleine Autofahrten von seinem Zuhause, weil es bei mir auch quasi ein kleiner Abstecher ist, ins Büro und dann schnacken wir ein Viertelstündchen über irgendwelche spannenden Themen. Und wir hatten bei der letzten Episode, falls du sie nicht gehört hast, haben wir über B2B-Video-Content gesprochen und haben jetzt gestern gesagt, wenn wir dann morgen zusammenfahren, wir hatten nämlich da auch das Thema Content-Creator und was können wir eigentlich uns von denen abschauen, weil da hatte ich gesagt, die haben kein Content-Creator, hat irgendwie einen Imagefilm, habe ich mal so behauptet, aber die machen andere Sachen, die super erfolgreich sind. So. Und was können wir von Content-Creatern eigentlich lernen? Egal, ob wir jetzt B2B oder ein B2C-Unternehmen sind, aber die haben ja Content verstanden. Und Henrik hatte auch in die Richtung ein Buch veröffentlicht vor kurzem und ist also super, super gut im Thema drin. Deswegen dachte ich, knüpfen wir doch einfach mal in die letzte Episode an. Also falls du den nicht gehört hast und B2B machst, unbedingt hören und reden mal ein bisschen über dieses Thema. Also insofern, ich hoffe, da haben wir so ein paar schöne Gedanken für euch mit dabei. Und da vorne steht der Henrik auch schon. Und dann geht's gleich los.
Moin, moin. So, da bin ich. Bin nochmal zurückgeflitzt, hab fast das Ladekabel vergessen, aber Wichtigstes neben der Tastatur, was man braucht. Ne?
Dann geht immer die Slack-Nachricht bei uns im Büro rum. Hat jemand ein USB-C-Ladekabel für meinen Laptop? Oder,
Ja, ich wollte heute nicht derjenige sein, also alles an Bord.
Vorbildlich und trotzdem pünktlich, wunderbar. So, wir sind ja vorbereitet diesmal, nicht wie letztes Mal. Also letztes Mal war einer von uns beiden vorbereitet, das war nicht ich. Du hast ja ein Buch geschrieben, Thema Creator-Business. Wir haben letzte Mal auch über so Thema B2B und Videocontent gesprochen. Da war ja so der Gedankengang, was können eigentlich sowohl B2B-Unternehmen als auch andere, die noch nicht so viel vielleicht im Bereich Content Creation unterwegs sind, von diesen Content-Creatern, die ja davon leben, irgendwo ihr Leben, ihre Leidenschaft, ihre Hobbys ins Netz zu stellen, was können wir denn von denen lernen? Das war so als große Klammer. Ja. Und was können wir denn von denen lernen? Ich frage einfach mal jetzt ganz offen. Ich muss mir jetzt auf Fahren konzentrieren, red du mal.
Ja, so machen wir es. Also ich glaube, wir können eine ganze Menge von denen lernen. Bin mir ziemlich sicher. Das halbe Buch dreht sich quasi auch darum, was ich jetzt neulich rausgebracht habe, weil das Erste, was Influencer, Creator, wie auch immer man sie nennen mag, machen, ist, die haben halt eine unglaublich hohe Lernkurve. Und die haben wir oft als B2C, B2B-Marketers nicht, weil wir einfach viel zu wenig Content aussenden. Oder einige Unternehmen machen das einfach in sporadischen Abständen und da kann ich einfach nicht so schnell lernen, wie es vielleicht notwendig wäre. Und da haben wir ja auch in der letzten Autofahrt drüber gesprochen, dass es halt so einen gewissen Mut einfach braucht. Ne? Auch mal was zu senden, was einem vielleicht dann in 5 Jahren mal rückblickt, irgendwie peinlich ist, dass man so ein Video hochgeladen hat. Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen die Audience erreichen. Und das Coole ist, ein Influencer, der jetzt ja auch, ja, meinetwegen täglich irgendwas hochlädt, der hat halt so viel Erkenntnis für den nächsten Tag schon wieder. Okay, das Video gestern lief überhaupt nicht gut. Ich mache einen anderen Einstieg, ich verändere was, ich mache es kürzer, ich mache es knackiger, ich bringe es mir auf den Punkt. Und du hast ja auch das direkte Feedback von der Audience. Ne? Du sammelst ja auch, umso mehr Frequenz du hast, umso mehr hast du einfach da Kommentare, Likes, wie auch immer. Oder eben, es bleibt aus und du merkst, okay, keiner liked deine Sachen, also sind sie vielleicht auch nicht so gut. Und da halt einfach auf diesem Wissensfundus halt anzusetzen. Also ich sage jetzt nicht, jeder muss jetzt auch jeden Tag Videos hochladen als Unternehmen, was halt echt ein bisschen langen Atem oder zu viel langen Atem einfach braucht. Aber die Erkenntnisse, die diese Highspeed-lernenden Influencer schaffen durch ihren 3-mal am Tag stattfindenden Livestream, hochgeladene Videos, Stories, Reels und Co., wissen die einfach schneller, was funktioniert und was nicht. Und da können wir uns von denen eine Scheibe abschneiden in ganz vielen verschiedenen Bereichen.
So, wenn ich aber mich jetzt dann mal auf den Stuhl einer Marketingleiterin, eines Marketingleiters setze, dann kann ja auch direkt die erste Frage sein, ja, aber ich kann ja jetzt nicht einfach, wie du es gerade schon sagst, ja, irgendwie permanent Videos hochladen. Ich brauche irgendwie eine Strategie dahinter und ich muss ja auch irgendwie gucken, dass das ja auch brandkonform ist und sowas. Das kann so ein Content Creator ja egal sein. So, was entgegnest du diesem nahezu Totschlagargument?
Wir dürfen nicht ohne Sinn und Verstand hochladen. Ne? Also das macht auch der Creator nicht, auch wenn es vielleicht so wirkt, dass er einfach irgendwie anfängt und sich einfach irgendwie vor die Kamera setzt. Also das irgendwie ist hier nicht das, was wir machen sollten. Aber wir sollten uns funktionierende Formate angucken. Wir sollten uns funktionierende Ideen angucken. Und das, was wir ja immer auch verstehen müssen, ist, dass wir zum Teil auf privat genutzten Plattformen unterwegs sind, ne? Die für den Austausch von Urlaubsbildern da sind. Oder was habe ich heute zum Mittagessen gegessen? Und da funktionieren ja quasi die gleichen Trigger zu sagen, ich biete jemand jetzt einen schönen Moment, in dem ich halt was zeige aus meinem Firmenalltag oder aus einem witzigen Moment, eine Anekdote, die dort vielleicht passiert ist, die ich genauso auch einem Kumpel auf dem Flur oder wo auch immer ich ihn treffe, im Supermarktregal erzählen würde. Genau das kann ich auch auf die Social-Media-Ebene heben. Es muss nicht immer der perfekt inszenierte Werbespot sein, sondern es reicht auch was Kleines, Nettes, was auch ein bisschen verspielt sein darf, weil dann ist nämlich das Coole, falle ich nicht so auf als Werbung. Sondern ich bin ja dann auch eins der Content-Stückchen, was hochgeladen wird, ja, was sich einreiht in das lustige Katzenvideo, in den Post zu den Urlaubsbildern und dann kommt halt noch von Company X die witzige Anekdote zum Thema der eigenen Branche. Das fällt dann nicht so auf, weißt du? Und diese Werbeblindness, die entsteht ja vor allem, wenn ich halt diese geleckten Hochglanz-Spots sehe, die werden ja sofort weggeswiped und damit ich das eben nicht habe, ob ich jetzt organic oder über Paid Media halt da mich platziere, habe ich halt eine gewisse Stopping Power oder Thumbstopper, wenn ich da die Sprache spreche von der Community. Also sich erstmal auf dieses Level halt zu gehen, dass ich nicht gegen den Strom schwimme als enttarnte Werbung, sondern in der Community mich aufhalte und auch dort die Sprache spreche, mich zeitgemäß anpasse und einfach schauen, was sind da gerade für Formate beliebt, was funktioniert bei den Creatoren, die jeden Tag ja das Trial-and-Error-Prinzip anwenden, was ist gerade angesagt, was nicht, mich da halt auf den Zug und draufzusetzen, das ist so die erste Sache, die ich schauen würde, weil das ist das, was potenziell gut funktioniert.
Ich bin irgendwann mal über das Zitat von Gary Vaynerchuk gestolpert, der irgendwie gesagt hatte, don't create, document. Das kam mir gerade in den Sinn, als du das so gesagt hast. Also versuch nicht irgendwie Content zu erstellen, sondern dokumentiere im Prinzip einfach, was den ganzen Tag bei dir passiert. Wenn du B2B unterwegs bist, kannst du halt eben Arbeitsalltag, welche Themen beschäftigen euch gerade, welche Anfragen kommen rein, so, was sind die Probleme der Kunden, die ihr gerade gelöst habt. Da halt eben das so zu machen. Was hältst du von dem Ansatz?
Ja, also ich finde das einen schönen Ansatz. Also es kann ein Teil sein, was ich halt zeige, weil ich gebe einen Einblick in die Arbeit. Ich gebe man würde jetzt in der Gen Z-Sprache oder aus der Creator-Brille sagen, man geht in die POV-Perspektive rein und zeigt halt einfach aus dem Point of View, was ist da passiert, was geht hier ab und hat eine Art Erfahrungsbericht oder eine Dokumentation dann darüber, wie sich eine Dienstleistung anfühlt, wie sich ein Produkt anfühlt, wie das vonstatten geht. Und das ist ja eine Art Vorleben von den Features, ohne dass ich die halt jetzt so anteasere wie auf einer Produktdetailseite in einem E-Commerce, sondern ich verpacke sie und ich spicke oder verpacke sie halt auch ein bisschen mit den eigenen, Empfehlungen dazu. Finde ich das gut oder nicht? Wie sieht das aus? Und damit überwinde ich halt diesen fehlenden haptischen Moment, wenn es jetzt um ein physisches Produkt geht, weil ich ja im Video das Produkt nicht anfassen kann. Im Laden könnte ich mir da schon mehr noch einen Reim draus machen, aber wenn jemand das halt mal so aus der persönlichen Perspektive einfach mal betrachtet, überliefert das halt einfach viel besser, worum es geht.
Okay, also Ansatz, Haken dran, einfach ein bisschen mehr dokumentieren. Dann brauche ich mir auch weniger Gedanken darüber machen, wie baue ich den ganzen Content auf, sondern ich kann im Prinzip ein bisschen mehr frei Schnauze das machen, oder?
Genau, und wenn das halt so ein bisschen diese Sprache trifft, die halt auch gerade angewendet wird, dann kann ich schon nicht viel falsch machen. Also es wäre jetzt zu öde, wenn ich jetzt sage, ich ratter das halt nur ab, sondern ich muss das schon verpacken. Ne? Ich muss schon irgendwie auch sagen, ich dokumentiere, aber setze das so in Szene, dass es halt ein bisschen spannend bleibt, dass auch was Visuelles passiert oder dass das Video vielleicht auch mit einer Frage einsteigt und man hat dann irgendwie eine Auflösung am Ende oder hat einen unnützen Party-Fact gelernt. Also, ne, das kann ja was ganz Kleines sein, aber da ein bisschen so Würze reinzumachen, das ist schon super, super relevant. Und das, was dann auch halt total Spaß macht, ist, wenn ich da auch es schaffe, eigene agile Creator in einem Unternehmen zu etablieren, also Mitarbeiter, die sie vor die Kamera stellen und sagen, yo, ich bringe jetzt mal so ein Fact oder irgendwas über unsere Produktwelt, unsere Dienstleistung bringe ich rüber. Ich bin mir auch nicht zu schade dafür, einfach mal da jetzt eine ganze Reihe aufzunehmen und das halt regelmäßig auf unserem Channel zu machen. Und wenn das gut funktioniert, ist das halt wirklich Win-Win, weil ich kann schneller produzieren, ich muss jetzt nicht so viel Aufwand in die Kreativität und Konzeption stecken, sondern ich habe halt dann einfach eine Person, die in einer gewissen Freiheit auch selber agieren kann. Und das ist eigentlich für ein Unternehmen das Beste, was man machen kann, da ja dann doch das Placement bei einem großen, bekannten Creator ja schon wieder richtig teuer werden kann. Vor allem, wenn ich jetzt auf Masse produzieren möchte für meine nächsten Monate, dann kann ich mir mein Placement kaufen, klar, aber ich muss ja auch irgendwie selber aus eigenem Antrieb Reichweite erzeugen, im besten Fall, um kostenschonend zu arbeiten.
Jetzt kann natürlich die Frage kommen, wie finde ich denn diese Person bei mir im Unternehmen, die das machen würde? Wer sich diese Frage stellt, einfach mal ein paar Episoden zurückscrollen, weil da habe ich mit der Caro Durst von der Hochschule Ansbach, und die ist da Professorin, vor kurzem eine Episode aufgenommen. Da ging es um Corporate Influencer, weil die hatten eine Studie gemacht. Und wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, dann war der wichtigste Faktor, warum Leute mitmachen bei sowas, das Zugehörigkeitsgefühl. Also das heißt, wenn sie so total committed sind, sich da total gut und wohl fühlen, dann machen sie mit. Und es geht gar nicht darum, dass du ihr denen die perfekte Infrastruktur zur Verfügung stellst. Das war ist natürlich auch ein Faktor, aber deutlich unterproportionaler und auch gar nicht so dieses Thema, dass die da irgendwie, weiß nicht, Kohle für kriegen oder viel Anerkennung, sondern die müssen halt dieses Zugehörigkeitsgefühl haben. Also wenn du Leute dafür finden willst, dann nimm die, die wirklich sich stark mit der Marke, stark mit dem Unternehmen identifizieren, die haben am meisten Bock da drauf. Also nicht, guck nicht nach der hübschesten Person, nach der kameratauglichsten Person, sondern die, die am meisten committed ist bei dem Unternehmen. Das hilft am ehesten, dass die sagen, ja, ich habe da Bock drauf und ja, ich bleibe da auch dran. Also das heißt, ich höre nicht irgendwie nach einem Video auf, sondern die, die da richtig ja, Identifikation haben, die wollen da auch weitermachen.
Und ganz wichtig dabei, also unterschreibe ich auf jeden Fall, denn es gibt immer, findet sich immer jemand, der da auch wirklich Spaß dran hat, der dann aufblüht. Und genauso jemand braucht man. Man muss dieser Person aber einen gewissen kreativen Freiraum geben, damit guter und mutiger Content auch entstehen kann. Denn wenn ich die in ein Korsett zwänge und sage, nein, du musst nur genau das und das und das aussenden, dann wird das wieder zu stumpf und zu steif, ist meine Erfahrung. Ne? Also nur nochmal das als Tipp so, dass man da auch einfach guckt. Man verwässert ja trotzdem nicht, weil man eine gewisse Linie vorher festgelegt hat. Was wird die Aussage werden der Videos? Was wird das Ziel sein? Wen sprechen wir an? Das ist ja ein gewisser Grundrahmen, ist ja festgelegt. Aber dann darin halt frei sich bewegen zu können, sagen, was mache ich denn? Und auch dieses Trial and Error auszuprobieren. Ich probiere heute mal das, vielleicht klappt's. Genau das macht dann auch solchen Leuten Spaß in der Company, sich hinzustellen und die Sachen rauszusenden. Natürlich bis zu einem gewissen Grad. Also ne, man muss das schon vorher festlegen, was ist jetzt so die Grenze von ne, ab Schimpfwörter hört es dann vielleicht auf. Aber man kann da schon einfach auch ein bisschen Leine geben, denke ich, dass sich so eine Person austobt oder halt eine Gruppe von Personen im besten Fall sogar. Dann hat man da echt einen schönen Case und spart halt auch total Kosten auf die Dauer. Ne?
Ich bin bei uns, was zum Beispiel LinkedIn angeht, schon stark involviert. Bei Insta relativ wenig. Bei TikTok bin ich raus. Also bin ich wahrscheinlich einfach zu alt, deswegen holen mich die Mädels und Jungs da nicht mehr vor die Kamera. Das ist auch okay. Ich glaube, ich tauche in fast keinem Video auf. Das ist eher ungewöhnlich für uns. Und ich finde auch nicht alles mega, was wir da machen. Also ich feiere da nicht alles ab. Es sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sagen würde, hätten sie mich gefragt, hätte ich Nein gesagt. Und das ist auch völlig okay so. Da entsprechend, dass sie sich ein bisschen ausprobieren. Und da sind halt eben auch Sachen dabei, die gut laufen, wo ich denke so, oh, muss das dann jetzt sein? Also insofern gibt denen da Freiheiten. Genau, es darf die Marke nicht beschädigen. Aber ansonsten einfach so auch und wenn du jetzt quasi so Creator für dein Unternehmen bist, lieber um Entschuldigung bitten als um Erlaubnis zu fragen bei dem Thema, würde ich sagen.
Voll, auf jeden Fall. Und ich meine, der Erfolg jetzt bei unserem Case gibt uns ja recht. Ne? Unser eines TikTok, was irgendwie über 300.000 neulich hatte, da wurdest du wahrscheinlich auch nicht gefragt, oder?
Nee, das war aber auch nicht schlimm. Wobei, wir haben auch irgendwelche Kommentare in die Richtung bekommen, ja, so, ne, irgendwie war das ein bisschen komisch, oder meint ihr wirklich, das ist eine gute Perspektive so auf das Thema? Wir denken auch so, ja, passt schon. Nee, genau, ich wurde nicht gefragt, das ist auch okay so, ich wurde noch nie bei einem TikTok, glaube ich, gefragt. Nee, ist auch in Ordnung so. Ich krieg das auch dann immer nur im Nachgang mit und freue mich, wenn was gut funktioniert. Und wenn die nicht funktionieren, dann kann ich mich immerhin schnell sagen, ja, hätte ich euch eh gesagt, aber zum Glück hat mich keiner gefragt.
Ja, wir werden übrigens auch nicht da gefragt, ne? Vorhin hatten wir schon wieder der Elias sein Mikrofon plötzlich hingehalten und gesagt, ey, ich stelle dir jetzt eine Frage für TikTok. Geht einfach los. Oder wenn wir hier reinkommen, hängt ein Schild, kommt tanzend hier reingelaufen und dann wird man plötzlich gefilmt und ist auf TikTok. Also auch da, ne, Leute aktivieren, reinholen, natürlich auch die ein bisschen herauskitzeln, dass da auch Leute aus dem Unternehmen mitmachen. Das ist, glaube ich, auch eine große Kunst, dass man dann halt einfach so einen Encourager hat, der das leistet.
Ja, und ich fahre jetzt gerade hier in die Tiefgarage rein. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Sorge, dass wenn ich gleich aus dem Aufzug dann rauskomme, dass da ein Schild hängt, ich soll tanzen. Ich hoffe, das war letzte Woche.
Bitte? Kann wieder passieren, ja, wer weiß.
Ja, ich hoffe, dass ihr habt genug Tanzvideos gemacht ohne mich. Falls nicht, werdet ihr es dann demnächst bei TikTok fürchtig sehen.
Auch, muss so. Ich gestehen, auch einfach vorbeigelaufen. Ich habe auch gesagt, nee, heute, wisst ihr, heute nicht.
Hast du den Boomer gemacht?
Ja, dafür habe ich aber mich schon genug zum Deppen anderen Videos gemacht, also come on.
Ja, okay, dann ist ja in Ordnung. So, wir sind im Büro, wir müssen mal ans Werk gehen oder ans Tanzen, wir werden schauen. In diesem Sinne, danke dir für die unterhaltsame Fahrt mal wieder, Henrik, aber viel wichtiger, ja, danke dir, liebe Zuhörer, für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Podcast abonnieren, mit 5 Sternen bewerten, nicht vergessen und dann hören wir uns in Kürze wieder. Tschö, tschö.
Ciao.